SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die Schweizerische Nationalbank macht einen 49 Milliarden Gewinn und will plötzlich mehr als 2 Milliarden Franken an Bund und Kantone ausschütten. Ob gut ist, was gut tönt? Schwul, SVP und dagegen, dass Hetze gegen Homo- und Bisexuelle künftig bestraft werden soll.
Mit dem Sonderrecht, das jetzt hier zur Abstimmung kommt, versuchen wir uns wieder zu stigmatisieren, zu einer schwachen Minderheit sozusagen, wo wir einfach schlichtweg nicht sind.
Michael Frauchiger im Porträt. Die Zeit geht mit der Zeit und steht manchmal auch still. Und das mit Erfolg. Wie es die Deutsche Wochenzeitung schafft, in diesem schwierigen Medienumfeld mehr Abonnentinnen und Abonnenten zu bekommen. Um 13 Uhr.
Our planet is on fire. We are living in dangerous times.
Die Welt stehe in Flammen, die Zeiten seien gefährlich, sagte UNO-Generalsekretär Guterres Anfang Woche. Warum ist es so, wie es ist? Unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen guten Mittag. Es ist der zweithöchste Buchgewinn, den die Schweizerische Nationalbank je gemacht hat. 49 Milliarden Franken beträgt er für das letzte Geschäftsjahr. Von diesen 49 Milliarden bekommen die Kantone und der Bund 2 Milliarden, das ist so abgemacht. Und nun aber will die Nationalbank noch zusätzlich Geld ausschütten. Gaudenz Wacker im Bundeshaus. Weiß man schon, wie viel mehr?
Nein, diese Summe werden Bund und Nationalbank jetzt verhandeln. Aber spekulieren kann man natürlich. Im Raum stehen Summen von Hunderten von Millionen bis zu einer Milliarde zusätzlich für Bund und Kantone. Zur Einordnung vielleicht ein Beispiel. Wenn es eine halbe Milliarde zusätzlich gibt, dann bekommt der Bund gut 160 Millionen und beispielsweise der Kanton Zürich, der bekäme dann knapp 60 Millionen mehr.
Eben diese 2 Milliarden, die waren abgemacht, aber diese Zusatzausschüttung, die kommt jetzt ziemlich überraschend.
Absolut. Dieses Zusatzgeld der Nationalbank ist eine faustdicke Überraschung. Damit haben offenbar weder Kantons- noch Bundesvertreter gerechnet. Denn es gibt eine Vereinbarung zwischen der Nationalbank und dem Bund. Und da steht unmissverständlich, es gibt maximal 2 Milliarden. Dass auch plötzlich einmal mehr fließen könnte, davon ist nirgends die Rede.
Diese Abmachung, die gilt aber nur noch dieses Jahr 2020. Können Bund und Kantone nach der heutigen Ankündigung jetzt damit rechnen, dass sie in der künftigen Vereinbarung mehr Geld bekommen als heute abgemacht?
Ich denke schon, die Erwartungen jedenfalls, die hat die Nationalbank heute definitiv geweckt. Denn es ist klar, wenn die Nationalbank jetzt schon mehr ausschüttet, dann würde sich kaum ein Kanton damit zufrieden geben, wenn es in der kommenden Vereinbarung dann wieder weniger gäbe. Denn als oberstes Ziel haben Bund, Kantone und auch die Nationalbank selber immer eine Verstetigung der Ausschüttungen genannt. Denn Bund und Kantone wollen Planungssicherheit. Und es würde natürlich diesem Prinzip der Verstetigung widersprechen, wenn die Ausschüttungen in der kommenden Vereinbarung dann plötzlich wieder reduziert würden.
Man kann nicht genug darauf hinweisen, es handelt sich da ja um Buchgewinne und die sind auch schnell mal wieder weg, je nach Marktumfeld. Kann denn die SNB in einem solchen Fall auch wieder zurück oder wird sie die Begehrlichkeitsgeister, die sie da rief, jetzt nicht mehr los?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Sinnvoll ist diese Zusatzausschüttung möglicherweise tatsächlich aus Sicht der Nationalbank, denn sie sitzt auf gigantischen Reserven, sie sagen es. Und je grösser die Reserven, desto grösser eben die Begehrlichkeiten in der Politik. Vor allem der Ruf nach Nationalbankgeld für die AHV etwa, der wird ja immer wieder laut. Mit dieser Zusatzausschüttung möchte die Nationalbank jetzt vielleicht etwas Druck aus dem Kessel nehmen. Allerdings könnte, und das ist die andere Seite des Schwertes, könnte eben auch genau das Gegenteil davon eintreten, dass nämlich die Begehrlichkeiten jetzt erst recht wachsen. Dann, wenn der Eindruck entsteht, ja, die Nationalbank hat's ja. Und das birgt ein Risiko eben, wenn die Gewinne der Nationalbank schwanken, die können massiv schwanken. Und es ist daher auch möglich, dass es in einem Jahr gar nichts gibt. Das war zuletzt vor 6 Jahren der Fall. Das ist dann für Bund und Kantone höchst unangenehm, denn es ist natürlich immer schwieriger, finanziell zurückzubuchstabieren, als wenn man unerwartet mehr Geld zur Verfügung hat.
Live aus dem Bundeshaus Einschätzungen von Gaudenz Wacker. Die Europäische Union hat Iran aufgefordert, sich an die Vereinbarungen des Atomabkommens zu halten. Die Nachrichten mit Matthias Strasser.
EU-Ratspräsident Charles Michel habe mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani telefoniert, heißt es in einer Mitteilung des EU-Rats. Michel habe Iran dabei aufgefordert, keine unumkehrbaren Maßnahmen zu ergreifen. Das internationale Atomabkommen von 2015 sei zentral für die Stabilität in der Region, so der EU-Ratspräsident. Die EU sei bereit, ihr Engagement mit allen Seiten zu verstärken, um die Spannungen zu entschärfen. Anfang Woche gab Iran bekannt, sich weiter aus dem Atomabkommen zurückzuziehen. Die USA hatten das Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt. In Frankreich haben die Gewerkschaften heute erneut zu einem großen Streiktag aufgerufen, dem vierten seit Beginn der Proteste gegen die Rentenreform der Regierung Macron. Auch heute ist der Bahnverkehr in Frankreich stark eingeschränkt. Darüber hinaus werden auch im Flugverkehr Behinderungen und Ausfälle erwartet. Die Proteste schlugen auch auf die Energieversorgung nieder. Nach Angaben des Energiekonzerns EDF lag die Produktion fast 10% tiefer als üblich. Es habe daher Strom zugekauft werden müssen. Frankreichs Gewerkschaften wehren sich mit den Streiks gegen eine Vereinheitlichung des Rentensystems in Frankreich, bei der zugleich viele Privilegien für einzelne Berufsgruppen abgeschafft werden sollen. Der chinesische Vizeregierungschef Liu He soll nächste Woche die Handelsvereinbarung mit den USA unterzeichnen. Laut einem Sprecher des chinesischen Handelsministeriums soll Liu dazu nach Washington reisen. Verhandlungsteams beider Seiten seien in engem Kontakt, um die letzten Modalitäten des angestrebten Abkommens auszuhandeln. Die USA und China hatten sich Mitte Dezember auf ein erstes Teilabkommen geeinigt, nach langem Hin und Her. Es wird erwartet, dass darin Zollsenkungen vorgesehen sind. Auch soll die Zusage enthalten sein, dass China mehr Agrarprodukte und andere Waren in den USA erwirbt. In der Schweiz gäbe es genügend bezahlbaren Wohnraum. Diese Ansicht ist ein bürgerliches Komitee. Es lehnt deshalb die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen ab, über die am 9. Februar abgestimmt wird. Die Gegner warnen unter anderem vor Bürokratie und hohen Kosten für die öffentliche Hand. Die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen wurde vom Mieterinnen- und Mieterverband lanciert. Sie verlangt, dass Bund und Kantone das Angebot an preisgünstigen Wohnungen fördern. Mindestens 10% der neuen Wohnungen sollen in gemeinnützigem Wohnungsbau erstellt werden. Der Schweizer Online-Händler Digitec Galaxus hat erstmals Waren im Wert von mehr als 1 Milliarde Franken verkauft. Der Umsatz stieg letztes Jahr auf 1,15 Milliarden, wie das Unternehmen mitteilt. Gegenüber dem Vorjahr sei das ein Plus von 16%. Besonders stark sei der Umsatz in der Westschweiz gewachsen. Angaben zum Gewinn machte die Migros-Tochter nicht. Die Verkehrsbetriebe Zürich testen an mehreren Haltestellen eine neue Maßnahme gegen Sprayer. Ein spezieller Sensor soll das Geräusch des Schüttelns von Spraydosen und des Sprayens selbst erkennen. Darauf setzt ein Blinklicht ein, das die Täter vertreiben soll, wie die Verkehrsbetriebe mitteilen. Der Sensor werde an verschiedenen Haltestellen bis Mitte Jahr getestet. Welche genau, teilten die Verkehrsbetriebe nicht mit. Das Wetter. Heute geht es trotz dünner Wolkenfelder oft sonnig weiter. Dazu ist es mild mit 8 bis 12 Grad. Morgen ist es wechselnd bewölkt, Regen fällt aber nur gebietsweise. Speziell in den inneren Alpen und im Süden zeigt sich häufig die Sonne. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 7 bis 9 Grad.
Ja, und wieder liegt ein Brief im Briefkasten, der von mir wissen will, ob ich meine Vorsorge schon geplant habe oder ob ich neue Anlageprodukte kennenlernen möchte. Ein Brief meiner Bank, der natürlich nicht zufällig in meinem Briefkasten landet. Denn vielen Banken fällt es zunehmend schwer, mit Kunden Geld zu verdienen. Sie suchen darum neue Erträge. Warum es den Banken nicht mehr reicht, wenn wir einfach sparen? Der Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es war schon einfacher, eine Bank zu sein. Die Zinsen sind rekordtief, zum Teil sogar negativ. Das macht es schwierig, von Zinsen zu leben, wie das vor allem inlandorientierte Banken wie Raiffeisen, Regional- oder Kantonalbanken tun. So schaut laut der jüngsten Branchenumfrage des Beratungsunternehmens EY mittlerweile ein Drittel der Banken mit einem mulmigen Gefühl in die Zukunft. Diese Banken gehen davon aus, dass ihr Geschäftsergebnis längerfristig schrumpfen wird. Für Patrick Schwalle, der bei EY die Bankbranche seit über 20 Jahren verfolgt, ist klar:
Die Banken müssen einerseits überlegen, wie sie die Kosten senken können und andererseits, wie sie neue Erträge generieren können.
Kosten senken, das versuchen die Banken bereits intensiv, etwa indem sie Arbeitsabläufe digitalisieren. Und Banken dürfen künftig vermehrt beispielsweise auch die Kosten für Negativzinsen auf ihre Kundschaft überwälzen. Noch tun sie das erst vereinzelt, doch laut Umfrage schließt inzwischen nur noch jede fünfte Bank kategorisch aus, Negativzinsen an die Kunden weiterzureichen. Doch Kosten zu senken wird nicht reichen, wenn die Einnahmen weiter schrumpfen. So sagen 80% der befragten Schweizer Banken, sie bräuchten neue Ertragsquellen. Doch die zu finden dürfte schwierig sein. Klar ist, Kunden, die einfach nur ein Sparkonto wollen, sind zunehmend unattraktiv für Banken. Banken würden deshalb jetzt ihr bisheriges Geschäftsmodell grundlegend überdenken, sagt Schwaller.
Sicherlich sind die Banken in der Vergangenheit sehr stark produktorientiert gewesen, Produkte erstellt und die den Kunden angeboten. Aber jetzt ist eine andere Situation gefragt. Sie müssen vermehrt aus Sicht des Kunden denken und da Angebote, Dienstleistungen anbieten.
Laut EY müssten die Banken ihre Kunden besser verstehen. Sie müssten die unterschiedlichen Lebensphasen im Auge haben und die aktiver begleiten. So haben junge Familien mit dem Wunsch nach einem Eigenheim andere finanzielle Bedürfnisse als Leute kurz vor der Pensionierung oder im letzten Lebensdrittel. Tatsächlich versuchen zahlreiche Banken nun, ihre Kunden gerade bei Vorsorgefragen zu beraten. Oder beispielsweise die Raiffeisen-Gruppe hat schon früh versucht, statt nur Hypotheken zu vergeben, auch Immobilien zu vermitteln. Eine Strategie, die Branchenfachmann Schwaller sowohl bei Banken als auch bei Versicherungen beobachtet.
Man versucht, so Ökosysteme aufzubauen, nebst dem eigentlichen Kernprodukt etwas anzubieten, das in der Nähe ist, das ein angrenzendes Gebiet ist, und hier eine Gesamtpaketlösung anzubieten, zusammen mit anderen Anbietern auch.
Das Ziel ist klar, das Beratungsgeschäft ausbauen, um mehr Kommissionen und Gebühren von den Kunden zu bekommen.
Das möchten aber alle machen und wahrscheinlich ist die Summe der Ambitionen der Banken grösser als das Wachstumspotenzial des Marktes und deswegen wird es nicht für alle aufgehen.
Gut möglich also, dass die Zahl der Banken in der Schweiz weiter sinken wird.
Blick auf die Uhr, 12.42 Uhr gleich. Warum Michael Frauchiger gegen die Ausweitung der Antirassismusstrafnorm ist, als Schwuler. Und danach bei uns im Rendezvous am Mittag. Wow-Effekt in Lausanne.
It's quite exciting. It's eye-opening because it's so big.
I love it. I really love it.
Die neue Athletenunterkunft der Olympischen Jugendspiele ist auch die neue Studentenunterkunft. Dann Markenpflege über allem.
Wo Zeit draufsteht, ist auch Zeit drin. Also der Qualitätsanspruch und auch die Inhalte, die passen alle nahtlos zusammen.
Rainer Esser ist Geschäftsführer der Wochenzeitung Die Zeit und mit dieser Haltung ziemlich erfolgreich. Und Meghan und Harry wollen die königliche Firma verlassen. Was der Queen wohl so durch den Kopf gegangen ist? Gedanken über deren Gedanken von Martin Aliot, kurz vor eins bei uns. Wer in der Schweiz gegen religiöse Minderheiten hetzt, der kann aufgrund der Antirassismusstrafnorm verurteilt werden. Wer gegen Schwule, Lesben und Bisexuelle hetzt, dem droht keine Verurteilung, weil es dafür bis jetzt schlicht kein Gesetz gibt im Schweizer Strafrecht. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn am 9. Februar stimmen wir darüber ab, ob die Antirassismusstrafnorm entsprechend erweitert werden soll oder nicht. Die meisten Schwulen und Lesben sind für diese Erweiterung, aber nicht alle. Michael Frauchiger zum Beispiel nicht. Er ist schwul, SVP-Mitglied und engagiert sich gegen die Erweiterung der Strafnorm. Ivan Santoro hat den 29-jährigen Winterthurer getroffen.
Die Botschaft ist einfach und klar.
Der beste Diskriminierungsschutz ist, wenn man Normalität erreicht, Ehe für alle, wenn man Regenbogenfamilie hat. Wenn das normal ist in der Schweiz, dann haben wir einen Diskriminierungsschutz.
Was nach Statement des Schulendachverbandes Pink Cross tönt, stammt von Michael Frauchiger, SVP-Mitglied, rechtskonservativ und schwul. Er sitzt vor einem Panaché in einem Erlebnisrestaurant für Flugbegeisterte, ganz in der Nähe des Zürcher Flughafens. Das Lokal hat er nicht zufällig gewählt. Der 29-Jährige ist ein Flugzeug- und Flughafenfan schon seit klein auf und jetzt kurz davor, die Privatpilotenlizenz zu kriegen. Aber darum geht es jetzt eigentlich nicht. Oder doch?
Für mich ist Fliegen einerseits einfach wirklich auch ein Zeichen für Freiheit, für alles Mögliche können zu erreichen, was man erreichen will.
Freiheit, das ist ihm wichtig, Deshalb ist Frauchiger der SVP beigetreten. Seiner Meinung nach die Partei, welche die Freiheit jedes Einzelnen am besten garantiert. Und deshalb sei er auch gegen die Antirassismus-Strafnormerweiterung. Denn diese schränke die Meinungsfreiheit zu stark ein. In erster Linie aber engagiert sich Frauchiger dagegen, weil die Sonderrechte, wie er sie nennt, seiner Meinung nach für die Akzeptanz von Schwulen und Lesben kontraproduktiv seien.
Wir wollen nicht davon für uns wirklich, sondern wir wollen einfach das haben, was alle haben. Oder? Und mit dem Sonderrecht, das jetzt da zur Abstimmung kommt, versucht man uns wieder zu stigmatisieren, zu einer schwachen Minderheit sozusagen, wo wir einfach schlichtweg nicht sind.
Aber was sagt Frauchiger zu den vielen Meldungen über tätliche Angriffe auf Schwule in der Schweiz? Tragisch und inakzeptabel.
Das liegt aber auch vor allem daran, dass die Leute sich bewusst geworden sind, dass man anzeigen kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten, um eigentlich vom Strafgesetz her eine Anzeige zu erstatten, wenn es vor allem gegen jemanden persönlich ist.
Dieser Meinung ist auch Roman Häckli, Geschäftsführer des Schwulendachverbandes Pink Cross. Es sei klar, dass es auch innerhalb der Gay-Community verschiedene Meinungen gebe. Trotzdem bedauert Häckli das Engagement des LGBT-Gegenkomitees von Frauchiger.
Ich verstehe es sehr gut, dass jetzt ein Herr Frauchiger oder auch ganz viele andere kein Problem haben und diesen Schutz jetzt im persönlichen Leben nicht brauchen. Und gleichzeitig brauche ganz viele von meinen Freunden, brauche ich diesen Schutz, möchte ich den Schutz. Und von dem her wünsche ich mir dort eigentlich wirklich auch die Solidarität, dass man eben gegenseitig aufeinander einsteht und vielleicht auch mal findet, es ist jetzt nicht etwas, was jetzt mein wichtigstes Anliegen ist. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass eben die, die diesen Schutz brauchen, dass die den bekommen.
Frauchiger will aber nicht nur dem Frieden in der Community zuliebe schweigen, denn er sei mit seiner ablehnenden Haltung nicht allein. Er kenne viele Schwule aus seinem Umfeld, die ebenfalls gegen die Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm seien.
Wahrscheinlich sind wir schon eher in der Minderheit von der Minderheit, aber trotzdem, jede Minderheit hat das Recht, eine Stimme zu haben und das Recht, ihre Meinung mitzuteilen.
Und überhaupt sei die Gesellschaft in der Schweiz viel toleranter geworden gegenüber Gays. Frauchiger spricht aus eigener Erfahrung. Der gelernte Sanitärmonteur stammt aus einfachsten Verhältnissen. Er hatte sein Coming-out mit 16 und bisher nie Probleme mit seinem Schwulsein gehabt, weder in der Familie noch in der Öffentlichkeit. Abgesehen von ein paar ihm gegenüber geäußerten blöden Sprüchen.
Wenn man als offen Homosexueller auf der Baustelle unterwegs ist, dann kommen da mal blöde Sprüche, das ist ja so. Aber das gehört dazu. Schlussendlich kann man immer irgendeinen in eine Minderheit drücken, ob er jetzt blond ist oder rote Haare hat oder dick oder dünn ist. Und das gehört zum Leben und das nimmt nur ab, wenn man Normalität erreicht.
Da ist es wieder, Frauchigers Lieblingswort, Normalität. Er ist ja eigentlich auch ein Normalo, entspricht nicht dem Klischee des exzentrischen oder femininen Schwulen. Für Frauchiger bedeutet Normalität, dass Schwule und Lesben die gleichen Rechte wie Heterosexuelle haben. Deshalb setzt er sich auch mit aller Kraft für die Ehe für alle ein, zusammen mit Pink Cross. Denn am meisten gegen Diskriminierung helfe Gleichberechtigung oder eben Normalität, wie Frauchiger sagt.
Sollen Hass und Hetze gegen Homosexuelle strafbar werden? Darüber diskutieren heute Abend ab 8 in der Sendung Forum Gäste mit Ihnen, mit SRF1-Hörerinnen und Hörern. Ihre Meinung, Ihr Kommentar ist schon jetzt erwünscht auf srf1.ch im Internet. Die Sendung dann, wie gesagt, um 20 Uhr auf SRF1. Olympische Spiele in der Schweiz. Bei diesem Thema winken viele ab. Der Begeisterung folgt oft Kritik und lauter Protest. Anders ist das bei den Olympischen Jugendspielen. Diese beginnen heute in Lausanne und das ohne nennenswerten Widerstand im Vorfeld. Denn die knapp 2000 jungen Sportlerinnen und Sportler benutzen fast ausschließlich Infrastruktur, die es schon gibt. Mit einer Ausnahme. Ein futuristischer Ringbau, der in Lausanne sämtliche Teilnehmenden beherbergt. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi.
«Wow», sei die allgemeine Reaktion beim ersten Anblick des Ringbaus, beobachtet Chloe, eine der rund 3'000 Volunteers.
Ich war so «Wow», darauf sehe ich eigentlich als universell.
Tatsächlich finden die Mitglieder der Delegationen aus aller Welt begeisterte Worte über ihre Unterkunft.
«Es ist stupendo.»
«It's quite exciting. It's eye-opening, because it's so big.»
«I love it. I love it.»
Wunderbar, aufregend, beeindruckend sei der Bau. Dem Chef de Mission von Liechtenstein, Florin Dermon, gefällt vor allem auch, dass zum ersten Mal bei Olympischen Jugendwinterspielen alle zusammen wohnen.
Also ich würde sagen, es ist einmalig. Ich habe jetzt doch schon mehrere Olympischen Anlässe gesehen und so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich finde es super glatt. Alle sind miteinander verbunden. Ich glaube, jeder wird einmal in der nächsten Zeit aufs Dach hochlaufen, wenn es schon die Möglichkeit gibt.
Eine spiralförmige Rampe verbindet alle Unterkünfte von zu unterst bis zu oberst. Bei einer stetigen Neigung von 1% ergibt dies allerdings bis in den 8. Stock eine Laufstrecke von fast 3 Kilometern. So groß ist der Ringbau. Sein Name Vortex, aus dem Lateinischen für Wirbel. Für Wirbel gesorgt hat der Bau jedoch nicht. Überhaupt gab es kaum politischen Widerstand gegen die Olympischen Jugendspiele. Obwohl die Stadt Lausanne und der Kanton Waadt einen beachtlichen finanziellen Beitrag leisten mit je rund 9 Millionen Franken. Regierungsrat Philippe Löber führt dies auch darauf zurück, weil die Investitionen sinnvoll und nachhaltig seien, wie er betont. Das Vortex zum Beispiel wird nach den Spielen in eine dringend benötigte Studentenunterkunft umfunktioniert.
Il y a eu la quasi-unanimité du Parlement cantonal qui a débloqué les fonds parce que le Parlement a compris, nous manquions de logements pour étudiants, nous remédions à ce manque grâce aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Es sei weiter gelungen, nicht nur Spiele für junge Athletinnen und Athleten zu veranstalten, sondern auch junge Fachkräfte aus der Region mit einzubeziehen, dank der Zusammenarbeit mit den Hoch- und Fachhochschulen.
Nous avons associé les hautes écoles, associé les centres de formation que nous avons dans le canton de Vaud. Nous avons souhaité vraiment amener les Jeux Olympiques de la Jeunesse auprès des jeunes.
Die Schale für das Olympische Feuer wurde zum Beispiel von Studierenden der Kunsthochschule designt oder die offizielle Hymne von einem Studenten der Musikhochschule komponiert. In Gesundheitsfragen gibt es eine Zusammenarbeit mit der Uni Lausanne und in Ernährungsfragen mit der Hotelfachschule Lausanne. Stadtpräsident Grégoire Junot spricht von einer grossen Bedeutung der Spiele für die Stadt und sagt, weder die zukünftige Studentenunterkunft noch die total sanierte Eishalle hätten sonst so schnell realisiert werden können.
L'impact pour la ville de Lausanne est énorme. Il a un impact au niveau des infrastructures qui ne se sont jamais construites aussi vite.
Was die künftige Studentenunterkunft Vortex betrifft, sind die Teilnehmenden der Olympischen Jugendspiele auch zufrieden mit dem Resultat. Alles sei zweckmäßig und tiptop eingerichtet, sagt eine Verantwortliche der thailändischen Delegation. Nur etwas mehr heizen wünschte sie sich.
For me, because I just come from the warm country, really cool.
Die Befürchtungen, es wäre zu lärmig oder gäbe große Partys, wenn so viele Junge im selben Gebäude wohnten, dementiert ein Vertreter der italienischen Delegation.
No, la mentalità è quella giusta. Penso che ogni sportivo che è qua per i giochi olimpici.
Es seien ja alle wegen des Sports da. Bei den Studentinnen und Studenten, die nach den Spielen einziehen, ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt größer, dass es im Vortex das eine oder andere Fest geben wird.
Barbara Golpi im Rendezvous am Donnerstagmittag. Service Public seit nunmehr 52 Jahren. Ja, wie lange gibt es wohl noch Zeitungen? Diese Frage stellt sich mit Blick auf die schrumpfende Zahl von Leserinnen und Lesern und der Werbeeinnahmen, die auch zurückgehen. Es gibt aber auch Ausnahmen, starke Titel, die wachsen. Die deutsche Wochenzeitung Die Zeit zum Beispiel kann ihren Umsatz Jahr für Jahr steigen und auch die Zahl der Abonnenten steigt jedes Jahr. Das ist doch erstaunlich und man fragt sich, was macht die Zeit besser? Medienredaktor Raphael von Matt wollte das genau wissen.
Das langfristige Denken, das ist für Rainer Esser der zentrale Erfolgsfaktor der Zeit. Esser ist 63, Jurist und führt die Wochenzeitung seit 20 Jahren. Er weiß also, wovon er spricht. In dieser Zeitspanne hat die Zeit ihre Auflage um 15% gesteigert, während andere Zeitungen, wie etwa der Blick oder die Neue Zürcher Zeitung, mehr als die Hälfte ihrer Auflage verloren. Es sei ein Vorteil, dass die Zeit ein Familienunternehmen sei.
Wir müssen halt so arbeiten, wie es die Verlegerfamilie es für richtig hält. Und die denken sehr langfristig und nicht kurzfristig auf Rendite erpicht.
Natürlich profitiert die Zeit auch von ihrem guten Ruf. Sie ist das Intellektuellenblatt schlechthin in Deutschland. Aber vom Ruf allein lebt keine Zeitung. Dass die Hamburger Zeitung so gut dastehe und heute eine Auflage von über 500.000 habe, das habe damit zu tun, dass sie immer wieder Neues ausprobiere, glaubt Esser.
Wir haben um das Mutterschiff herum eine große Familie an Produkten und an Dienstleistungen aufgebaut, um unsere Leserinnen und Leser von der Wiege bis zur Bahre in möglichst vielen Lebenssituationen zu begleiten.
Dazu gehört eine Zeitschrift für Studenten, Dazu gehören auch Podcasts, die von vielen jungen Menschen gehört werden. So ist es der Zeit etwa gelungen, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Dazu gehören aber auch regionale Ausgaben, etwa für Österreich und für die Schweiz.
Ja, die Regionalisierung ist ein Schritt, um näher an die Leserinnen und Leser zu kommen.
Näher zu den Leserinnen und Lesern. Auch das gehört gemäß dem 63-jährigen Juristen zum Erfolgsrezept der Zeit. Mit Newslettern, Lesereisen, Podiumsdiskussionen und Redaktionsbesuchen versucht die Zeitung, ihr Publikum näher an sich zu binden. Die wichtigste Innovation sei aber gewesen, dass es gelungen sei, die zahlreichen Stellenanzeigen zu behalten, indem man selber eine Online-Jobbörse aufgebaut habe. So flossen wichtige Werbeeinnahmen nicht ab. Doch mit Stellenanzeigen, Lesereisen und Podien wird ein Zeitungsverlag nicht zum Gemischtwarenladen. Geschäftsführer Esser verneint.
Bei allem, was wir machen, wo Zeit draufsteht, ist auch Zeit drin. Also der Qualitätsanspruch und auch die Inhalte, die passen alle nahtlos zusammen. Wir machen keine Würstchenbude auf.
Sondern es gehe immer darum, die eigene Marke zu pflegen. Wer Rainer Esser zuhört, muss automatisch an die Schweizer Medienhäuser denken. Denn seine Worte klingen wie eine versteckte Kritik an den Schweizer Medien mit ihren Sparrunden und ihrem oft kurzfristigen Renditedenken. Tamedia-Manager Marco Boselli will die Kritik nicht gelten lassen. Er verweist darauf, dass der deutsche Markt mit 80 Millionen Einwohnern eben viel größer sei. Sonst stehe Tamedia der Zeit nicht nach.
Was wir auch machen, ist, wenn es um Innovation geht, also wenn man über neue Formate, über neue Gefäße spricht, das machen wir sicher auch sehr gut. Und eine Verlegerfamilie, die an das Geschäft glaubt, die haben wir auch.
Etwas selbstkritischer zeigt sich Andreas Häuptli, der Geschäftsführer des Verlegerverbands. Die Medienhäuser müssten ihre Leistungen wieder besser verkaufen, etwa mit Imagekampagnen für ihre Blätter.
Man hat zu sehr nur auf die Abo-Akquise jetzt gesetzt in den letzten Jahren. Aber ich glaube, man muss den Lesern wieder erklären, was Journalismus ist, was der Wert ist, und dann wird sich auch die Zahlbereitschaft wieder einstellen.
Mitnehmen können die Schweizer Verleger auf jeden Fall ein Stück Zuversicht von Rainer Esser.
Wir haben neue Plattformen gewonnen, um unsere Inhalte an die Zielgruppen zu bringen. Wir haben vor allen Dingen einen Rückkanal gewonnen. Wir bekommen Feedback. Wir sehen, was unsere Leser mögen, was sie nicht mögen. Ich sehe sehr, sehr viele Vorteile in der Digitalisierung für Medienunternehmen.
Und mitnehmen können die Schweizer Verleger auch Essers Überzeugung, dass die Medienhäuser in der digitalen Zeit nicht alles neu erfinden müssen, sondern auf ihren Marken und Werten aufbauen können.
Ganze 17 Seiten widmet die britische Boulevardzeitung Daily Mail heute der Geschichte. Prinz Harry und seine Frau Meghan haben angekündigt, als führende Mitglieder der königlichen Familie zurückzutreten. Sie wollen also die königliche Firma verlassen und sich selbstständig machen. Das Könighaus hat Verständnis geäußert für den Wunsch des jungen Ehepaars, gleichzeitig aber schwierige Gespräche angekündigt. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot geht in seiner Glosse der Frage nach, was der Auszug des jungen Paars bei der Queen tatsächlich ausgelöst hat.
Elizabeth Windsor stocherte griesgrämig in ihrem Porridge. «Mist», sagte sie leise. Die letzten Wochen waren kein Ruhmesblatt für die königliche Firma gewesen, so viel stand fest. Ihr Sohn Andrew, immer schon eine potenzielle Bananenschale, hatte sich widerstrebend aufs alten Teil zurückgezogen, weil er wenig erbaulichen Umgang mit einem größenwahnsinnigen amerikanischen Pädophilen gepflegt hatte. Ihr neuer Premierminister Boris Johnson hatte sie zur Komplizin gemacht, als er das Parlament widerrechtlich suspendierte und sie dazu verdammte, gleich zwei Thronreden hintereinander zu halten. Und nun das. Ihr Großsohn Harry und seine amerikanische Angetraute Meghan gingen nun ebenfalls über Bord. Der tatsächliche Verlust hielt sich in Grenzen, schließlich war Harry mittlerweile gerade noch an sechster Stelle in der Thronfolge und die beiden hatten in den letzten Monaten in den Medien viel Unsinn von sich gegeben. Nun also wollten sie finanziell selbstständig werden, gewiss eine Erleichterung für das Portemonnaie von Harrys Papa Charles. Und sich einem transatlantischen, unköniglichen Lebensstil widmen, was auch immer das bedeuten mochte. Celebrities mit blauem Blut, keine Seltenheit. Fast 68 Jahre lang saß sie nun schon auf diesem Thron, der 94. Geburtstag war in Sichtweite. 6 Wochen Ferien hatte sich das junge Herzogspaar genehmigt, es aber nicht für nötig befunden, sie, die Chefin, über diesen Schritt zu informieren. Aus heiterem Himmel war die Botschaft gestern Abend gekommen, das war keinesfalls koscher. Elisabeth schob den mittlerweile erkalteten Porridge von sich. Obwohl es ihrem Wesen widersprach, empfand sie einen Anflug von Mitleid mit sich selbst. Wie viele Bänder hatte sie doch zerschnitten, wie viele kleine Blumensträuße huldvoll entgegengenommen, wie viele Schiffe getauft. Immer im Amt, immer in der Pflicht, keine Skandale, nichts. Aber die Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, selbst wenn man sie selbst auf die Welt gestellt hat. Wer hätte sich träumen lassen, dass sie die einzige Erwachsene im Raum bleiben würde, während der Rest des Clans das Drehbuch für eine permanente Seifenoper schrieb? Elisabeth gab sich einen Ruck. Ein Trost blieb ihr immerhin. Bei dieser Frequenz von Austritten aus der königlichen Firma verringerte sich das Risiko von unliebsamen Schlagzeilen dramatisch.
13 Uhr. Der aktuelle Konflikt zwischen Iran und den USA ist nur ein weiteres Beispiel von Eskalation und wachsender Konfrontation auf der Welt. Was ist los und warum ist los, was los ist? Tagesgespräch gleich im 1. und 4. mit dem Sicherheitsexperten Theodor Winkler nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Matthias Strasser.
Die Schweizerische Nationalbank SNB rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Gewinn von rund 49 Milliarden Franken. Neben den bisher angekündigten 2 Milliarden Franken will die SNB deshalb zusätzliches Geld an Bund und Kantone ausschütten. Die EU hat Iran aufgefordert, sich an die Vereinbarungen des Atomabkommens zu halten. Iran dürfe keine unumkehrbaren Maßnahmen ergreifen, forderte Ratspräsident Charles Michel gemäß Mitteilung in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. In Frankreich haben die Gewerkschaften heute erneut zu einem großen Streiktag aufgerufen, dem 4. seit Beginn der Proteste gegen die Rentenreform. Im Bahn- und Flugverkehr kommt es zu erheblichen Einschränkungen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.